Wir haben eben im Liede gebetet zu Gott, dem Vater. Um ihn geht es auch in der Predigt, aber auch um Gott, den Sohn und Gott, den Heiligen Geist. Wir haben ja schon am Anfang gehört, dass wir heute den 5. Sonntag nach Trinitatis haben. Bis Anfang November gibt es 20 Sonntage mit diesem Namen, Trinitatis. Trinitatis ist der Genitiv des lateinischen Wortes Trinitas. Das bedeutet Dreieinigkeit oder nach katholischem Sprachgebrauch Dreifaltigkeit. Gemeint ist die Trinität der Person Gottes. Gott als Vater, Gott als Sohn, Gott als Heiliger Geist. Das Wort Dreieinigkeit ist ein Produkt der christlichen Dogmatik. Es kommt in der Bibel nicht vor. Die Sache sehr wohl. Der christliche Glaube ruht ja auf zwei Eckpfeilern, durch die er sich scharf von anderen Religionen unterscheidet. Der eine ist das Evangelium von Jesus Christus als dem Auferstandenen, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Der zweite Eckpfeiler ist das Bekenntnis zu dem dreieinigen Gott. Judentum und Islam sehen darin einen Angriff auf die Einzigartigkeit Gottes und seine Einheit. Sie meinen, dass die Christen drei verschiedene Götter anbeten. Für Juden ist auch der erwartete Messias nur ein ganz normaler, eventuell ausgesprochen charismatischer Mensch. Und Jesus von Nazareth ist für sie lediglich ein jüdischer Wanderprediger gewesen, wie es zu seiner Zeit viele gab. Muslimen gilt Jesus als Gesandter Gottes und Prophet. Christen bekennen sich selbstverständlich zu dem einen und einzigen Gott. Sie glauben an den Gott der Bibel, den Gott Israels, den Vater Jesu Christi, der durch den Heiligen Geist wirkt. Von ihm erzählt die Bibel. Er ist nicht ein höheres Wesen oder ein höheres Bewusstsein, ein abstraktes Gedankengebilde, das in der Wirklichkeit nicht zu fassen ist. Gott ist zwar unsichtbar, aber nicht unbekannt. Er wohnt in einem unzugänglichen Licht und ist doch durch Jesus Christus das Licht der Welt geworden. In der Öffentlichkeit wird von den drei monotheistischen Religionen gesprochen. Der Gott, an den wir glauben, kann aber nicht ohne weiteres bei ihnen eingereiht werden. Der entscheidende Unterschied zu dem reinen Monotheismus liegt in dem Bekenntnis zu Jesus Christus als dem eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Man hat die Dreieinigkeit logisch zu beweisen versucht, durch Gleichnisse aus der Natur. Das Wasser zum Beispiel kommt in drei Zuständen vor, als Eis, als Flüssigkeit, als Dampf und ist doch immer Wasser. Oder der Mensch, er ist Körper, Seele, Geist und doch immer der eine Mensch. Aber wie gesagt, das sind Vergleiche. Es ist nicht das Gleiche wie der dreieinige Gott. Ihm kommen wir mit menschlichen Worten nicht bei. Und doch müssen wir von ihm reden, wenn wir den Auftrag Christi erfüllen wollen, seine Zeugen zu sein. Wenn Gott der Vater nicht auch Gott der Sohn wäre, dann hätten wir es mit einer bloßen Gottesidee zu tun, einem abstrakten höheren Wesen, das mit uns Irdischen wohl nicht mitfühlen, uns nicht retten könnte. Und wenn Jesus Christus nicht wahrhaftiger Gott wäre, dann bliebe von ihm nichts als ein einzigartiger Mensch und sittliches Vorbild, wie es viele in der Welt gibt, auch solche, die gekreuzigt wurden. Wenn wir im Heiligen Geist nicht mehr Gott selbst verehren, dann wird das Leben im Glauben der Gemeinde, im Gebet und im Gottesdienst zu nichts weiter als zu einer von unzähligen menschlichen Veranstaltungen. Es macht keinen Sinn, von Jesus zu reden, wenn wir uns nicht zu Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist bekennen. Das heißt nicht, dass wir ein logisch hieb- und stichfestes Gedankengebäude errichten müssten. Das macht die Bibel auch nicht. Sie entwickelt keine Theorie von Gott, sie führt keinen Gottesbeweis. Sie erzählt von ihm. machen wir es ihr nach und beten den dreieinigen Gott an, als Geheimnis der Welt. Er begegnet uns auf diese geheimnisvolle Weise, wie sie zwischen Menschen nicht stattfinden kann. Jeder, der Gott begegnet ist, weiß, dass das eine Begegnung anderer Art ist. Der Apostel Paulus hat wie kein anderer Jesus Christus den Gekreuzigten und Auferstandenen in den Mittelpunkt seiner Verkündigung gestellt. Predigte er aber Christus auch im Horizont des dreieinigen Gottes? Dazu befragen wir einen Text aus der Apostelgeschichte, Kapitel 17, 16 bis 34. Ich gebe ihm die Überschrift: Der dreieinige Gott in der Kulturhauptstadt. Ich lese den Text nach der Basisbibel. Paulus wartete in Athen auf Silas und Timotheus. Die Stadt war voller Götzenbilder. Als Paulus das sah, packte ihn der Zorn. Er sprach in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die an den Gott Israels glaubten. Und jeden Tag redete er mit den Leuten, die er zufällig auf dem Marktplatz traf. Darunter waren auch epikureische und stoische Philosophen, die mit ihm diskutierten. Einige von ihnen bemerkten: Was will dieser Angeber eigentlich? Andere meinten: Er scheint irgendwelche fremden Gottheiten zu verkünden. Denn Paulus verkündete die Nachricht, gute Nachricht von Jesus und von der Auferstehung. Sie nahmen ihn mit zum Areopag und fragten: Was ist das für eine neue Lehre, die du da vertrittst? Können wir mehr darüber erfahren? Was du uns erzählst, klingt in unseren Ohren sehr fremd. Wir würden gerne wissen, was es damit auf sich hat. Die Athener und auch die Fremden, die dort lebten, waren nämlich sehr neugierig. Sie kannten keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Neueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: Ihr Männer von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr religiöse Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand: Für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkünde ich euch. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er selbst gibt uns ja das Leben, die Luft zum Atmen und alles, was wir zum Leben brauchen. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Oder wie es einige eurer Dichter sagen: Wir sind sogar von seiner Art. Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Gebilden aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er die Menschen auf, alle und überall ihr Leben zu ändern. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er über die ganze Welt ein gerechtes Gericht halten wird. Und zwar durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch seine Auferweckung von den Toten bewiesen. Als die Leute Paulus von der Auferweckung und vom Tod reden hörten, lachten einige ihn aus. Aber andere sagten: Darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So verließ Paulus die Versammlung. Einige Leute schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war auch Dionysius aus dem Areopag, eine Frau namens Damaris und noch einige andere. Soweit der Bibeltext. Wir schauen uns zuerst an, was in Athen vor sich gegangen ist und dann, was der Text über Gott sagt. Was geht hier vor sich? Der Apostel Paulus macht Athen unsicher, könnte man sagen. Er kommt gerade von den neu gegründeten, aber noch ungefestigten Christengemeinden in Thessalonich und Beröa. Nun wandert er in aller Ruhe durch Athen wie ein Tourist. Athen war damals eine Stadt von 5000 Einwohnern. Ihre glänzende Vergangenheit als politische und militärische Großmacht lag 400 Jahre zurück. Zu jener Zeit hatte sie 40.000 Einwohner. Aber eins war Athen auch im ersten Jahrhundert nach Christus geblieben. Es war immer noch Kulturhauptstadt, ein Zentrum der Wissenschaft und der Kunst, von Theater und Sport. Arm, aber sexy. Auch unter den römischen Kaisern hatte es den Status einer freien Stadt. Viele Mitglieder der römischen Oberschicht gingen zum Studieren eine Weile nach Athen. Jeder Fernsehzuschauer hat spätestens seit Beginn der europäischen Krise einmal das Bild der Akropolis mit ihren imposanten Tempelruinen gesehen. Akropolis heißt auf Deutsch Oberstadt. Unterhalb dieses Felsblocks lag die eigentliche Stadt mit ihrem Herzstück, der Agora, dem Marktplatz. Dort tobte das Leben. Zwar nicht so wie in der internationalen Hafenstadt Korinth, dort hatte es Paulus mit Hafenarbeitern und sozialen Außenseitern zu tun. In Beröa war er von fanatischen jüdischen Hasspredigern gejagt worden. In Anatolien hatte man ihn zuerst vergöttert und dann beinahe gesteinigt. Hier in Athen tritt ihm die Welt der Gebildeten und Intellektuellen entgegen. Die aufgeklärte Debatte mit dem fairen Austausch der Argumente. Und trotzdem, mit der Botschaft, die Paulus verkündet, verunsichert er die Athener. Doch die Athener sind selber schon verunsichert, und zwar religiös. Sie waren nicht nur aufgeklärte Leute, sondern auch super fromm. Deshalb hatten sie zusätzlich zu den vielen Heiligtümern für die diversen Götter noch Altäre für unbekannte Götter aufgestellt. Man weiß ja nie, ob es ausreicht, was man für die Gottheit tut. Bloß nichts übersehen. Man will ein guter Staatsbürger sein, der seine religiösen Pflichten pünktlich erfüllt. Vertreter der beiden führenden Weltanschauungen diskutieren mit Paulus, die Epikuräer. Das sind die Materialisten und praktischen Atheisten. Und die Stoiker, sie sind die Moralisten und Weltverbesserer. Der Apostel ist den griechischen Denkern gewachsen. Er kennt ihre Philosophen, er zitiert ihre Dichter, er weiß, dass die Schönheit ihrer Kunst im Dienst der Religion steht. Doch es ist nicht die Intelligenz und das Wissen des Apostels, das seine Zuhörer beeindruckt. Was sie aufregt, ist die gute Nachricht von Jesus und der Auferstehung. Die ist ihnen fremd. Und alles Fremde, besonders fremde Gottheiten, erregen ihre Neugier. Und wie das so ist in Diskussionen, die Meinungen sind geteilt. Die einen nennen Paulus einen Spermologos, ein wörtlich der Samenpicker, also die Saatkrähe, die auf dem Feld Körner pickt. Dann aber auch der Abfallsammler auf dem Markt ist damit gemeint. Das heißt, Paulus ist für sie ein Schwätzer, der nur aufpickt, was andere schon gesagt haben. Ein Schlagwortsammler, der nichts Neues zu bringen hat. Dabei waren die Athener immerzu auf Neues aus. Nicht auf neue Sachen. Heutzutage stehen die Menschen Schlange für das neueste Smartphone und folgen dem letzten Schrei der Mode. Die Athener waren versessen auf das Neueste in Sachen Religion. Bringt der kleine Jude da womöglich neue Wahrheiten mit? Ja, das tut er. Allerdings nicht, um bloß die Neugier zu erfüllen. Seine Wahrheit verlangt Konsequenzen, verlangt Umkehr, Änderung des Lebens, der Einstellung zu Gott und der Welt. Paulus ist gerne den Griechen in Athen auch ein Grieche geworden. Deshalb lässt er sich von den Leuten mitnehmen auf den Areopag, auf Deutsch Areshügel, eine kleine Anhöhe westlich der Akropolis. Dort saß aber auch die gleichnamige Behörde, die über religiöse Angelegenheiten zu entscheiden hatte. Alte DDR-Christen kennen so etwas noch von dem Staatssekretariat für Kirchenfragen. Wurde auf dem Areopag nur friedlich debattiert oder wurde auch überwacht? Wir können das nicht entscheiden aus dem Text. Sich zu Jesus Christus zu bekennen, ist aber niemals ungefährlich, in welcher Gesellschaftsordnung man auch lebt. Die Fragen der Religionsbehörden lauten noch immer: Wie viel Freiheit können wir dem Evangelium von Jesus Christus erlauben? Ab wann wird es für unser System gefährlich? Lässt sich die christliche Gemeinde für unsere Zwecke nutzbar machen oder ist sie uns lästig? Binden wir sie in unsere Politik ein oder bekämpfen wir sie? Die Prüfung in Athen, ob sie nun amtlich geschehen ist oder in öffentlicher Aussprache, hatte ein offenes Ergebnis. Die Leute waren sich nicht einig. Die Mehrheit vertagte das Urteil, sie wollte mehr Zeit zum Nachdenken. Andere fanden das, was Paulus verkündete, einfach lachhaft. Nur eine verschwindende Minderheit stimmte ihm zu und kam zum Glauben an Jesus Christus. Von einer Gemeindegründung ist nicht die Rede. Das geschah erst viel später. Was war also geschehen beim Besuch des Apostels Paulus in Athen? Seine Anwesenheit und noch mehr seine Worte hatten die Athener verunsichert. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit kommt erst zum Vorschein, wenn man die Predigt des Apostels betrachtet. Es ist nämlich letztlich nicht Paulus, der Athen unsicher macht. Die Athener sind durch den dreieinigen Gott verunsichert. Ungefähr 3000 Götter waren in Athen bekannt, berichtet der römische Schriftsteller Plinius der Ältere. Vorsichtshalber verehrte man auch die noch nicht bekannten. Und daran knüpft Paulus mit seiner Predigt an. Sie hat das Ziel, den unbekannten Gott bekannt zu machen. Wer ist Gott? Diese Frage stellte sich nicht nur dem gebildeten Publikum in Athen des ersten Jahrhunderts, sie stellt sich jedem, der über sich und die Welt nachdenkt. Zu jeder Zeit. Sie war auch in Zeiten des staatlich verordneten Atheismus nicht totzukriegen. Wer ist Gott? Jetzt leben wir in einer riesigen Vielfalt an religiösen Angeboten, fast wieder wie in der Antike. Umso dringender ist es zu erfahren, wer Gott eigentlich ist und was er von uns will. Unmissverständlich, sagt Paulus, Gott ist einer und er ist der Einzige. Ich kenne ihn, ihr kennt ihn noch nicht. Eigentlich hätten die Leute in Athen ihn längst kennenlernen können. Sie hatten ja eine jüdische Synagoge in der Stadt, in der Sabbat für Sabbat das Bekenntnis zu dem einen und einzigen Gott wiederholt wurde. Der Text erwähnt am Anfang, dass Paulus wie üblich zuerst die Synagoge besuchte. Doch diese führte in der Kulturhauptstadt offenbar ein Schattendasein. Für die Gottesverkündigung des ehemaligen Pharisäers Paulus jedenfalls konnten oder wollten die Juden Athens keine Unterstützung leisten. Aber auch ohne die Hilfe der eigentlich dafür berufenen jüdischen Gemeinde bekennt sich Paulus zum Gott Israels. Seine Predigt fasst Inhalte aus dem Alten Testament zusammen. genau das, was wir mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis ausdrücken. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. An einen Vatergott glauben viele Menschen. Millionenfach singen sie es mit Beethovens 9. Symphonie: Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Im Epheserbrief, Kapitel 3, 15 heißt es, dass Gott der ist, auf dessen Vatersein jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden zurückgeht. Aber was für ein Vater ist Gott? Im Religionsunterricht sagte ein Junge: Wenn Gott wie mein Vater ist, dann kann ich nicht an ihn glauben. Das christliche Glaubensbekenntnis präzisiert deshalb: Ich glaube an Gott, den Vater, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Gott ist der Vater Jesu Christi. Nur wenn wir Jesus anschauen, erkennen wir Gott wirklich als Vater. Gott ist mit keiner irdischen Vatergestalt zu vergleichen. Wer in Gott den Vater entdecken will, muss sich mit dem Sohn Jesus Christus auseinandersetzen. Der eingeborene Sohn ist hineingeboren in die Dreieinigkeit. Paulus verkündigt in Athen auch Gott als Schöpfer und Herr. Viele Religionen haben einen Schöpfergott. Das ist eine Vorgabe, die es zum Beispiel möglich macht, mit Nichtchristen für die Bewahrung der Schöpfung zusammen einzutreten. Aber dieser Schöpfer ist für uns der eine und einzige Gott, der Herr über alles. Dieses eine Wort Herr, hebräisch Adonai, griechisch Kyrios, bezeugt das Einssein von Vater und Sohn. Der Herr, das ist Gott und das ist gleichermaßen Jesus Christus. Wenn wir also Christus bezeugen, sprechen wir zugleich von Gott. Man lese das Johannesevangelium, darin wird die Einheit von Gott Vater und Gott Sohn ausführlich beschrieben. Und auch die Einheit von Vater, Sohn und Geist. Davon erzählt die Pauluspredigt in Athen ebenfalls. Vielleicht nicht so deutlich, wie es im 2. Korintherbrief 3,17 zu lesen ist. Dort heißt es klipp und klar: Der Herr ist der Geist. Der Herr, also Gott und Christus. In der Areopag-Rede klingt das ein wenig verklausulierter. Vielleicht haben es die studierten Zuhörer so aber auch besser verstanden. Paulus spricht ihre Sprache und sagt von Gott, nach der Luther-Übersetzung: In ihm leben, weben und sind wir. Oder mit den Worten des Alten Testaments, Psalm 139 ausgedrückt: Von allen Seiten umgibst du mich. Das heißt, unser Leben bewegt sich in einem Fluidum, in einer geistigen Atmosphäre, und das ist Gott. In ihm sein. Das heißt bei Paulus aber auch in Christus sein. Gott, der Heilige Geist, das ist kein mystischer Nebel, in dem alle göttliche Klarheit verschwimmt wie einem religiösen Einheitsbrei. Der Herr ist der Geist und kein anderer. Gott, der Schöpfer, der Vater Jesu Christi, von dem Paulus gesprochen hat. Genau der. Er ist die absolute Grenze, auf die wir von allen Seiten stoßen, auch von innen. Er ist der tragende Grund, der unser Leben, auf dem unser Leben zuletzt ruht. Gott, der Heilige Geist, ist nicht auf menschliche Bedienung angewiesen in Tempeln, Kirchen und Moscheen, die ihn anbeten sollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ihr seid der Tempel Gottes, sagt Paulus. Der Geist Gottes wohnt in euch. Das geht gegen diejenigen, die ihren Glauben und ihre daraus abgeleitete Macht auf den herrschenden Kult gründen, sei es in Jerusalem, Mekka oder Rom. Das geht gegen jede Art von Gottesstaat, gegen jeden, der behauptet, Gott näher zu sein als ein anderer und deshalb das Sagen zu haben. Keinem von uns ist er fern, sagt der Apostel. Keinem ist er näher, keinem ist er ferner als einem anderen. Er umgibt uns von allen Seiten. Die Kritik des Heiligen Geistes richtet sich nicht grundsätzlich gegen Kirchengebäude. Eine Gemeinde, die Gott im Geist und in der Wahrheit anbetet, darf das auch in der Kirche tun. Kritisch wird es nur, wenn in der Kirche nicht mehr nach der Wahrheit Gottes gesucht wird. Kritisch wird es auch für die Menschheit, wenn sie nicht mehr bereit ist, ihr falsches Verhalten aufzugeben. Dann verliert sie völlig die Kontrolle über sich und die Welt, so wie wir es im Moment gerade erleben. Gott hat zwar bisher über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, sagt Paulus, aber jetzt fordert er alle Menschen überall auf, umzukehren und einen neuen Anfang zu machen. Die Geschichte von Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, ist es, worauf die Predigt dann am Ende wieder zurückkehrt. Die gute Nachricht von Jesus. Wohlgemerkt von der Auferstehung, nicht von der Unsterblichkeit der Seele. Die wird von der griechischen Philosophie gelehrt. Die Geschichte von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, ist der Maßstab für die christliche Gottesverkündigung. Sie ist und bleibt das Anstößige, das Ärgerliche im Gespräch der Religionen, eine Zumutung bis heute. Schon im 2. Jahrhundert nach Christus sagte der Jude Tryphon in einem Streitgespräch mit dem Kirchenvater Justin: Aber das können wir nicht begreifen, dass ihr eure Hoffnung auf einen gekreuzigten Menschen setzt. Beweisen musst du uns, ob er gekreuzigt werden und einen so schmachvollen und ehrlosen, im Gesetz verfluchten Tod sterben musste. Denn so etwas können wir nicht einmal denken. Und tatsächlich stößt das Denken hier wieder an seine Grenzen. Ein gekreuzigter Gottessohn, undenkbar für Juden und Griechen. Gott als Vater und Sohn, undenkbar für den Islam. Als die muslimischen Heere die heutigen Türkei eroberten, wurden viele Kirchen zu Moscheen umfunktioniert und mit der Inschrift versehen: Gott hat nicht gezeugt, Gott ist nicht gezeugt. Wir fassen zusammen. In der Kulturhauptstadt Athen war die wichtigste Frage der aufgeklärten Bürger: Wer ist Gott? Der Evangeliumsverkünder Paulus stellt sich dem Religionsgespräch. Er geht auf die Kultur und das Denken seiner Gesprächspartner ein. Er passt sich ihrer Zivilisation an und verteufelt ihren Glauben nicht. So trifft seine Gottesverkündigung auf Interesse. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber erzählt von einem chassidischen Rabbi. Der fragte seinen Schüler Moshe: Was ist das, Gott? Der Schüler schwieg. Der Rabbi fragte zum zweiten, zum dritten Mal: Warum schweigst du? Weil ich es nicht weiß. Weiß ich's denn? Sprach der Rabbi. Aber ich muss sagen, denn so ist es, dass ich es sagen muss. Er ist deutlich da. Und außer ihm ist nichts deutlich da. Und das ist er. Mit der Dreieinigkeit Gottes gerät unser Denken an seine Grenzen. Wenn Gott das Geheimnis der Welt ist, dann können wir von diesem Geheimnis nur in Bildern und Gleichnissen reden. Aber es führt uns zur Anbetung. Der Dreieinige ist deutlich da. Er ist in unserer Mitte. Der Gott für die Menschen, denen bekannt, die an ihn glauben. Er ist Person, nicht so wie menschliche Personen. Er steht uns in ganz anderer Weise gegenüber als jede Person, die wir sonst kennen. Unsichtbar, aber erkennbar geworden in der Person Christi. Wir leben wieder in einer Welt der bunten Religiosität. Da kommt es darauf an, dass wir die Frage, wer Gott ist, klar beantworten können. Wir können auf vieles eingehen, was andere uns über Gott und die Welt erzählen. Auf eins können wir nicht verzichten. Gott war in Christus. Nur durch ihn verstehen wir den unsichtbaren Vater und allmächtigen Schöpfer. Nur durch den Sohn erkennen wir den Geist, der weht, wo er will. In der Situation unserer geistig und politisch durcheinander geratenen Welt schlage ich mich auf die Seite des Apostels Paulus. Er hat nicht eine monotheistische Religion verkündet, nicht einen von Menschen zurechtgedachten und zurechtgemachten Gott, sondern den lebendigen, dreieinigen Gott. Der unbekannte Gott ist jetzt bekannt. Der ferne Gott ist nahe. Wir sind seine Zeugen, die Zeugen der Geschichte von Gott Vater und Gott Sohn, die eine Geschichte von Verlassenheit und Hingabe am Kreuz ist. Eine Geschichte, die Gott, der Heilige Geist, zu einer Geschichte des Lebens, der Auferstehung, der Versöhnung, des Friedens und der Neuschöpfung gemacht hat. Die Jahre nach dem Kriegsende 1945 waren trübe Jahre. Aber in der Trostlosigkeit des Zusammenbruchs wurden wir vom Geist des Aufbruchs überwältigt. Eines Aufbruchs im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, vorwärts getrieben von der Kraft des Evangeliums. Mir kam dieser Tage ein Kanon in den Sinn, der damals quasi unser Leitmotiv war. Gottes Stimme, lasst uns sein, rufen in die Welt hinein, Jesus lebt und Jesus siegt, alles ihm zu Füßen liegt. Dabei möchte ich mit der Gemeinde bleiben. Amen.